Mittwochmittag, wir machen Platz in unserem Stadtradioprogramm für die Ringvorlesung der Göttinger Universität. In diesem Wintersemester wird dort ein Thema behandelt, das gerade vor dem Hintergrund der aktuell heiß diskutierten Klimafragen und Protesten ein ganz aktuelles ist. Wie können wir uns nachhaltig ernähren? Wissenschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen erörtern unter dem Motto Tier oder Tofu neben Welternährungs- und Klimaschutzfragen auch Anforderungen des Tierschutzes und sprechen auch über ernährungswissenschaftliche und ethische Perspektiven. In dieser Woche wird aus dem Fachbereich Psychologie ein Blick auf diesen Themenkomplex geworfen. Laura König referierte gestern zum Thema Nachhaltig und gesund essen. Geht das nicht auch einfacher? Aktuelle Erkenntnisse aus der Psychologie. Den Vortrag dazu hören Sie jetzt bei uns auf der 107,1.
Einen wunderschönen guten Abend. Erstmal vielen Dank an Professor Spiller und Frau Dr. Risius für die Einladung, dass ich heute bei dieser Veranstaltung mit dem sehr spannenden und auch hochaktuellen Thema sprechen darf. Ich freue mich auch, dass so viele von Ihnen den Weg hierher gefunden haben. In meinem Vortrag möchte ich jetzt in den nächsten ungefähr 45 Minuten mich insbesondere mit der Frage beschäftigen, was können wir tun, was kann jeder Einzelne von uns, der jetzt hier ist, tun, um unsere Ernährung gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Wie Frau Risius gerade schon erwähnt hat, bin ich Psychologin. Und warum stehe ich jetzt heute hier? Welchen Beitrag möchte ich leisten zu dieser Ringvorlesung zum Thema nachhaltige Ernährung? Die Psychologie als wissenschaftliche Disziplin möchte das Erleben und Verhalten des Menschen verstehen. Die meisten von Ihnen kennen Psychologie wahrscheinlich aus dem Kontext von Psychotherapie und der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Das ist ein wichtiges Teilgebiet der Psychologie, aber tatsächlich beschäftigen wir uns eben ganz allgemein auch mit dem Erleben und Verhalten von gesunden Personen und auch mit Verhaltensweisen, die über Erkrankungen oder etwas Abnormales hinausgehen. Und das ist tatsächlich auch in der Arbeitsgruppe der Fall, in der ich zurzeit tätig bin. Dort beschäftigen wir uns beispielsweise mit dem ganz normalen alltäglichen Ernährungsverhalten im nicht-klinischen Bereich. Ich bin Gesundheitspsychologin. Das heißt, in meiner Forschung wende ich verschiedene Erkenntnisse, Theorien, Techniken aus der Psychologie an, um insbesondere Gesundheit zu erhalten, Gesundheit zu fördern und Erkrankungen vorzubeugen. Dabei steht zum Beispiel die Förderung des generellen Wohlbefindens im Mittelpunkt unserer Forschung oder aber zum Beispiel auch verschiedenen Erkrankungen und deren Ursachen vorzubeugen, wie beispielsweise Übergewichtsprävention zur Verhinderung der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In meiner Forschung geht es also hauptsächlich um die Förderung einer gesunden Ernährung. Hier geht es aber um Nachhaltigkeit. Sind das zwei Themen, die sich ausschließen? Für uns Psychologen ist diese Frage des Ausschlusses erstmal gar nicht so besonders relevant, denn wir wollen Verhalten zum Guten verändern. Das haben eigentlich alle Psychologinnen und Psychologen gemein. Und um es mal so salopp zu sagen, ob es dann um gesunde Ernährung geht oder nachhaltige Ernährung, ist vielleicht erstmal gar nicht so wichtig. Die zugrunde liegenden Ideen, wie unser Verhalten funktioniert, sind vermutlich sehr ähnlich. Auf der anderen Seite stellt sich aber auch die Frage, ob denn diese Unterscheidung zwischen nachhaltiger und gesunder Ernährung tatsächlich getroffen werden muss. In den letzten Wochen haben sich meine Vorrednerinnen und Vorredner hier ja schon sehr ausführlich mit dem Thema nachhaltiger Ernährung auseinandergesetzt und was eine nachhaltige Ernährung darstellt. Deswegen möchte ich zu diesem Thema auch gar nicht mehr viel sagen. Ich habe Ihnen hier nochmal eine Übersichtsgrafik mitgebracht, die die Treibhausgasemissionen von verschiedensten Lebensmitteln der kompletten Produktkette darstellt. Die einzelnen Teile dieser Produktkette sind nochmal mit verschiedenen Farben gekennzeichnet, aber das können Sie für den Moment erstmal ignorieren. Wichtig ist einfach die Länge des Balkens. Je länger der Balken, desto höher die Treibhausgasemission. Und was wir hier ganz deutlich sehen können, ist, dass tierische Lebensmittel, allen voran natürlich Rindfleisch, aber auch andere Fleischarten, Milchprodukte und so weiter, deutlich höhere Treibhausgasemissionen produzieren als pflanzliche Lebensmittel, wie beispielsweise Obst, Gemüse, Nüsse oder Getreide. Und wenn wir uns dann auf der anderen Seite anschauen, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ihren 10 goldenen Regeln als gesunde Ernährung beschreibt, dann können wir tatsächlich erstaunlich viele Parallelen entdecken. So schreibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass natürlich eine abwechslungsreiche Ernährung empfohlen wird, bei der allerdings ein Schwerpunkt auf den Verzehr pflanzlicher Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte gelegt werden sollte. Die DGE schließt dabei den Verzehr von Milchprodukten, Fleisch und Fisch nicht aus, empfiehlt aber einen Verzehr nur in Maßen. Und das ist durchaus mit den Konzepten und Ideen einer nachhaltigen Ernährung sehr gut vereinbar. Wir können also sagen, eigentlich gehen eine gesunde Ernährung und eine nachhaltige Ernährung Hand in Hand. Das neue Jahr 2020 ist jetzt gerade mal einen Monat alt. Und vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen das neue Jahr auch mit ein paar guten Vorsätzen begonnen. Das haben ungefähr ein Viertel der Deutschen laut einer Statistik. Und laut eben dieser haben sich 50% der Menschen vorgenommen, sich mehr zu bewegen. 39% würden sich gerne gesünder ernähren und 37% Vegetarier oder gar Veganer werden. Vielleicht haben Sie sich auch einen dieser Vorsätze gefasst und sind noch fleißig dabei, den auch in die Tat umzusetzen und haben dabei vielleicht auch schon gemerkt, dass es oft leider gar nicht so einfach ist, diese Vorsätze auch tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und das möchte ich nochmal an einem kleinen Beispiel illustrieren. Was Sie hier auf dieser Grafik sehen, sind Suchverläufe bei Google. Die kann man sich im Internet einfach anschauen unter Google Trends. Und Sie sehen dann hier abgetragen auf der Y-Achse die Suchanfragen als Prozent. 100% würde bedeuten, hier wurden die allermeisten Suchanfragen gestellt. 0% ganz unten würde bedeuten, da hat niemand nach einem Begriff gesucht. Das ist jetzt bei den 2 Suchbegriffen, die wir hier abgetragen sehen, gar nicht der Fall gewesen. Und die 2 Suchbegriffe, die ich hier einfach mal exemplarisch mitgebracht habe, sind einmal in Rot Healthy Eating, also gesunde Ernährung, und in Blau Gym Membership, also Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Und das Ganze abgetragen, die Suchanfragen für die letzten 5 Jahre. Und man sieht da so ein gewisses Muster. Es gibt scheinbar bestimmte Zeitpunkte, zu denen sind diese Suchbegriffe sehr, sehr beliebt. Und im Laufe der Zeit nimmt das Interesse dann deutlich ab, teilweise sogar über 50%. Ja, der eine oder andere von Ihnen denkt es sich schon vielleicht, welche Zeitpunkte im Jahr könnten denn diese Ausschläge nach oben darstellen? Das ist Neujahr. Da sind natürlich solche Sachen, die auch mit den gerade gezeigten Neujahrsvorsätzen zusammenhängen, unglaublich beliebt. Im Laufe der Zeit nimmt das Interesse deutlich ab. Zeigt das jetzt, dass wir alle unsere Vorsätze erreicht haben, dass wir uns tatsächlich mehr bewegen, uns gesünder ernähren und alle Vegetarier oder Veganer geworden sind? Naja, leider nicht. Tatsächlich deutet das vermutlich eher darauf hin, dass die meisten Leute ihre Vorsätze im Laufe der Zeit aufgeben und sie nicht erreicht haben. Warum ist es so schwer, unsere Intentionen tatsächlich in die Tat umzusetzen? Kurz gesagt, weil es einfach ziemlich anstrengend ist, alte Gewohnheiten abzulegen und neue Gewohnheiten zu bilden. Mit dem Effekt beschäftigen wir uns in der Psychologie und insbesondere in der Gesundheitspsychologie quasi täglich. Der hat auch einen eigenen Namen. Das Ganze wird nämlich die Intentionsverhaltenslücke genannt. Wir alle haben gute Intentionen, aber es schaffen eben nicht alle den Sprung über diese Lücke hinaus, um das Verhalten dann auch tatsächlich zu zeigen. Warum fällt es uns so schwer? Jeder hat natürlich andere Gründe. Ein paar möchte ich beispielhaft hervorheben. Zunächst einmal ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass wir überhaupt wissen, welches Verhalten denn besser ist als unser aktuelles. Welche Speisen sind tatsächlich gesünder? Welche Produkte sind tatsächlich nachhaltiger produziert? Doch auch wenn wir das dann wissen, heißt das noch lange nicht, dass wir es automatisch besser machen können. Jeder von uns hat bestimmte Grundannahmen oder Stereotype über manche Speisen. Gerade von Kindern hört man vielleicht oft, Gemüse schmeckt mir nicht. Das ist bäh, das mag ich nicht. Aber auch wir kennen vielleicht das Gefühl, dass wir denken, ich konnte der Schokolade oder dem Stück Kuchen nicht widerstehen, das sah so lecker aus, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Auch im Kontext von Fleischkonsum gibt es einige Stereotype, die sich hartnäckig halten. Zum Beispiel, als richtiger Mann muss ich ein Steak essen. Da kann ich jetzt nicht den Salat bestellen. Andere Stereotype in Bezug auf Fleisch sind beispielsweise die Annahme, dass Fleischkonsum für uns Menschen einfach ganz natürlich und normal ist. Wir sind Omnivore, also gehört Fleisch einfach zu unserer Ernährung dazu. Und auch wenn wir diese Stereotype überwinden, wenn uns eigentlich klar ist, dass Gemüse doch gar nicht so schlecht schmeckt und es auch nicht unbedingt immer Schokolade zum Nachtisch sein muss, selbst dann gelingt uns die Umsetzung oft nicht. Ein Grund dafür kann beispielsweise sein, dass es einfach zu aufwendig ist, gesund zu kochen oder nachhaltige Alternativen zu wählen. Dass ich eben keine Zeit habe, nach der Arbeit noch frisch zu kochen und deswegen auf Convenience-Produkte, Fertiggerichte zurückgreifen muss. Oder aber, dass mir schlicht und ergreifend bei der Arbeit die Kantine oder die Mensa einen Strich durch die Rechnung macht, weil die einfach zum Beispiel keine vegetarischen oder veganen Alternativen anbietet und ich dementsprechend gar nicht die Möglichkeit habe, in dieser Situation meinen neuen Vorsatz auch wirklich umzusetzen. Neben diesen Gründen gibt es noch viele weitere. Aber in meinem Vortrag heute möchte ich mich auf verschiedene Möglichkeiten konzentrieren, wie wir diese drei Gruppen von Gründen angehen können, und zwar jeder einzelne von uns. Muss es also wirklich so schwer sein oder gibt es nicht vielleicht doch ein paar Tricks, die wir uns zunutze machen können, um gesunde und nachhaltige Ernährung im Alltag einfacher umzusetzen? Und ich möchte Ihnen anhand Ergebnissen aus der psychologischen Forschung ein paar Beispiele präsentieren, wie uns das in Zukunft vielleicht etwas einfacher gelingen kann. Die erste Möglichkeit ist, Daumenregeln oder Kennzeichen zu identifizieren, die uns eine gesunde und nachhaltige Ernährung einfacher machen, indem sie uns erlauben, diese Speisen auch einfacher zu identifizieren. Eine zweite Möglichkeit ist, die Stereotype zu überwinden und das Image von gesunden und nachhaltigen Speisen zu verbessern. Und eine dritte Möglichkeit ist, Alternativen, die gesund und nachhaltig sind, insgesamt für uns verfügbarer und leichter zugänglich zu machen. Als eine Schnittmenge von gesunder und nachhaltiger Ernährung möchte ich mich bei den Studienergebnissen insbesondere auf die Steigerung von Gemüsekonsum fokussieren. Es wird aber auch einzelne Studien geben, die sich beispielsweise auf die Reduktion im Konsum von Süßigkeiten beziehen. Schauen wir uns also erstmal mögliche Kennzeichen für eine gesunde und nachhaltige Ernährung an. Eine relativ gängige Möglichkeit, um gesunde Speisen zu identifizieren, im Blick zu behalten und zu entscheiden, was wir heute noch so essen können, ist für viele Menschen das Zählen von Kalorien. Kalorien geben an, wie viel Energie in einem Lebensmittel oder einer Speise enthalten ist. Und wie das normalerweise funktioniert mit dem Kalorienzählen, illustriere ich kurz an einem Beispiel. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass Sie heute Morgen zum Frühstück eine große Tasse Cappuccino getrunken haben und dazu ein leckeres Croissant gegessen haben. Das schlägt insgesamt mit ungefähr 550 Kalorien zu Buche. Zum Mittagessen gab es dann ein belegtes Brötchen, das hat 500 Kalorien. Am Nachmittag haben Sie dann zu einem gesunden Snack gegriffen, einen Apfel gegessen, der hat ungefähr 90 Kalorien. Nun stehen Sie abends vor dem Kühlschrank und fragen sich, was soll ich wohl zum Abendessen essen? Nun, dafür können Sie jetzt eine einfache Rechnung durchführen. Wenn Sie Ihren Konsum während des Tages im Blick behalten haben, die Kalorien aufaddieren, werden Sie feststellen, dass Sie 1140 Kalorien zu sich genommen haben. Eine zweite wichtige Information ist jetzt natürlich noch, wie viel Sie insgesamt am Tag zur Verfügung haben. Was glauben Sie? Wie viel Kalorien sollte eine erwachsene, durchschnittliche Person am Tag so zu sich nehmen? ...2500 wird geboten. Hier vorne habe ich auch irgendwo schon mal 2000 gehört. Diese Zahl ist von einigen Faktoren abhängig. Sie hängt von Ihrem Geschlecht ab, von Ihrem Alter, von Ihrer Muskelmasse, Größe, Gewicht und so weiter. Wenn Sie aber beispielsweise auf Lebensmittelkennzeichnungen schauen, was da so angegeben wird, dann geht man meistens von einem Energiebedarf von 2000 Kalorien am Tag aus. Jetzt können Sie das also verrechnen. 2000 weniger 1140 erlaubt Ihnen zum Abendessen noch 860 Kalorien zu verzehren. Damit ist die Frage dann doch eigentlich geklärt, oder?
Nein.
Für die meisten von uns, und da sind tatsächlich auch Ernährungsfachkräfte nicht ausgeschlossen, ist es zum einen ziemlich schwer, überhaupt diese Rechnung zu vollziehen, nachzuvollziehen, wie viel Kalorien tatsächlich die Lebensmittel hatten, die ich verzehrt habe. Und auch für den Umkehrschluss macht es das natürlich sehr schwierig. Wie viel sind jetzt 860 Kalorien genau? Wie viel darf ich noch essen? Was darf ich noch essen? Es ist sehr schwierig. Das sehe ich auch den meisten Speisen jetzt erstmal so gar nicht an. Wir brauchen also etwas, was uns gesunde und vielleicht auch nachhaltige Speisen etwas einfacher anzeigt. Und in Deutschland ist gerade eine große Diskussion am Laufen zum Thema Lebensmittelkennzeichnung. Aktuell sieht das so aus, ich habe hier einfach mal einen kleinen Snack bei mir fotografiert. Da sehen Sie ganz relativ klein hier in der Ecke auch wieder hervorgehoben die Kalorien. In anderen Ländern sieht Lebensmittelkennzeichnung etwas anders aus. Hier ist beispielsweise ein Foto aus Großbritannien. Die haben dort eine Ampelkennzeichnung. Sie sehen hier unten auch den Energiegehalt, daneben dann noch den Fett-, Salz-, Zuckergehalt sowie gesättigte Fettsäuren. Und diese vier Werte werden jeweils mit Farben hinterlegt. Grün bedeutet, es ist soweit eher gesund. Orange ist eine Mittelkategorie und rot bedeutet, es ist eher ungesund. Und anhand der Farben können Sie dann die Lebensmittel einschätzen. Ein weiteres Beispiel habe ich hier mitgebracht aus Australien. Dort gibt es ein sogenanntes Health Star Rating System. Da werden die Lebensmittel eingeteilt in eine Bewertung von 0 bis 5 Sterne. Sie können hier zum Beispiel sehen, dass der Thunfisch in Olivenöl 4 Sterne erhalten hat und die gewürfelten Tomaten 4,5 Sterne. 5 wäre das gesündeste. Und hier noch ein weiteres Beispiel aus Dänemark. Dabei handelt es sich um Vollkorn-Couscous. Sie sehen zum einen hier mit diesem roten Symbol, dass es ein Vollkornprodukt ist. So werden in Dänemark Vollkornprodukte gekennzeichnet. Und außerdem gibt es hier das Keyhole-Symbol. Und das bekommen auch Produkte, die sich durch einen hohen Gesundheitswert auszeichnen. In Deutschland ist gerade noch ein weiteres System im Gespräch, nämlich der sogenannte Nutri-Score. Und der wird zurzeit beispielsweise schon in Frankreich und Spanien angewandt. Auch der Nutri-Score klassifiziert Lebensmittel anhand eines Punktesystems. Da werden zum Beispiel der Energiegehalt, wieder gesättigte Fettsäuren, Salz und Zucker mit einbezogen. Das würde quasi Minuspunkte geben. Pluspunkte gibt es für den Gehalt von Obst, Gemüse, Nüssen, Ballaststoffen und Proteinen. Und anhand dessen werden die Lebensmittel dann in 5 Gruppen eingeteilt, von A bis E. Und das ist auch nochmal visuell gekennzeichnet anhand der Farben. A wäre die beste, die gesündeste Kategorie in grün. E ist die ungesündeste Kategorie in rot. Und hier sehen Sie auch wieder zwei Beispiele. Einmal oben die Butter, die hat natürlich einen sehr hohen Fettanteil. Dementsprechend bekommt sie ein rotes E. Unten die Dose mit den Erbsen hat nur Gemüse, dementsprechend ein grünes A. Und die verschiedenen Lebensmittelkennzeichnungen wurden auch untersucht. So hat das Ministerium unter Leitung von Julia Klöckner eine repräsentative Befragung in Auftrag gegeben, um 4 verschiedene Lebensmittelkennzeichnungen gegeneinander zu testen und die Bewertung von Konsumentinnen und Konsumenten einzuholen. Es wurden hier verglichen, ganz links der Nutri-Score mit einem Labeling-System, was vom Deutschen Lebensmittelverband vorgeschlagen worden ist. Das ist sehr ähnlich dem aktuellen Kennzeichnungssystem, nur dass der Anteil im jeweiligen Tagesbedarf noch durch dieses gefüllte Kuchenstück im Tortendiagramm dargestellt wird. Die dritte Variante in Türkis war ein Vorschlag des Max-Rubner-Instituts. Sieht sehr ähnlich aus wie dieses Health Star Rating in Australien. Hier werden auch wieder Sterne vergeben für den Gesundheitswert des Lebensmittels. Je mehr Sterne, desto besser. Und zusätzlich noch die verschiedenen Nährwerte auch hier bewertet. Und wenn ein Feld Türkis hinterlegt ist, dann bedeutet das, dass das als gesund anzusehen ist nach der EU-Verordnung. Und schließlich auch das Keyhole-Symbol aus Dänemark. Und in der Studie wurden über 1600 Personen befragt und die sollten diese verschiedenen Kennzeichnungssysteme bewerten auf verschiedenen Dimensionen, ob die Information schnell und intuitiv verständlich ist, ob sie eindeutige Farben oder Symbole enthält, ob sie auf einen Blick erkennen lässt, ob die Lebensmittel zu einer gesunden Ernährung beitragen, ob sie grafisch einfach gestaltet sind, wie gut sie beim Vergleich verschiedener Produkte helfen und ob die Darstellung informativ ist. Und wie Sie sehen können, ich habe jeweils die besten Bewertungen fett hervorgehoben. Der Nutri-Score hier bei 5 von 6 Bewertungen am besten abgeschnitten. Der türkisfarbene Entwurf des Max-Gubner-Instituts hat nur beim Informationsgehalt besser abgeschnitten. Andere Studien haben sich aber auch damit beschäftigt, ob diese Label tatsächlich dabei helfen, eine gesündere Wahl zu treffen, nicht einfach nur positiver bewertet werden. Und in dieser Studie hier sollten die Teilnehmenden den Gesundheitsgehalt von 3 verschiedenen Kuchen bewerten. Die sehen Sie hier oben. Es war einmal ein Käsekuchen, dann da hinten noch ein Rührkuchen, in der Mitte ein Brownie. Und die sollten quasi diese 3 Kuchen sortieren von am gesündesten bis am ungesündesten und haben dafür 1 von 5 verschiedenen Kennzeichnungssystemen gesehen. Einmal das Health Star Rating aus Australien, dann eine Ampelkennzeichnung, den Nutri-Score, die sogenannte Big Five-Kennzeichnung, wie wir sie aktuell haben, und noch so ein Warnhinweis: Achtung, hat viel Kalorien, hat viel Zucker, hat viel Fett. Und das hier ist jetzt jeweils der Anteil an Personen, die dieses Ranking richtig hinbekommen hat. Und auch hier sehen wir wieder, dass der Nutri-Score am besten abgeschlossen hat. Da haben 45% der Teilnehmenden die richtige Reihenfolge bilden können. Bei dem System, was aktuell in Deutschland verwendet wird, waren es nur erschreckende 13%. Da scheint der Nutri-Score also auf jeden Fall zu einer Verbesserung beizutragen. Dementsprechend wurde dann auch beschlossen, dass eine Einführung des Nutri-Scores 2020 in Deutschland angestrebt wird. Dabei gibt es allerdings verschiedene Probleme. Zum einen ganz wichtig, auch für das Thema dieser Ringvorlesung, der Nutri-Score gibt natürlich keine Auskunft darüber, ob das Lebensmittel nachhaltig produziert ist. Der Produktionswert, der Produktionsweg, ökologische Aspekte etc. sind dafür nicht von Bedeutung. Außerdem ist ein Problem, dass die Kennzeichnung mit dem Nutri-Score freiwillig erfolgt. Das heißt, Lebensmittelhersteller sind nicht dazu gezwungen, das zu verwenden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wird dieses Label dann nur auf Produkten auftauchen, die eine gute Bewertung erzielen? Aber selbst dann würden sie uns vielleicht die Produkte anzeigen, die einigermaßen gesund sind. Und ein weiteres Problem ist, dass diese Kennzeichnung natürlich nur auf abgepackten Lebensmitteln funktioniert. Lebensmittel, die ich unverpackt einkaufe, sei es Obst und Gemüse oder auch meinen Einkauf in einem der neuen Unverpackt-Läden, wäre davon nicht betroffen. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ich irgendwo essen gehe, zum Beispiel im Café oder Restaurant oder wenn ich bei Freunden eingeladen bin. In diesem Fall brauche ich also vielleicht noch andere Indikatoren, die die Gesundheit von Nahrungsmitteln etwas deutlicher anzeigen. Und um Ihnen so ein bisschen unseren Gedankengang bei der ganzen Geschichte darzustellen, habe ich eine kleine Google-Bildersuche angestrebt. Ich habe zum Beispiel mal nach Frittiertem gesucht. Sieht alles sehr lecker aus, aber ist auch alles sehr braun. Eine ähnliche Farbpalette, etwas kräftiger, ergibt sich, wenn ich nach Schokolade suche. Und dann ist die Suche nach Gemüse eigentlich schon eine Farbexplosion. Ich sehe sehr viel Grün, aber an sich gibt es Gemüse und auch Obst in allen Farben des Regenbogens. Es gibt rote Tomaten, gelbe Paprika, blau-lila-farbene Aubergine, rote Beete und so weiter. Und als meine Kollegen und ich das gesehen haben, haben wir uns gefragt, ist das nicht vielleicht ein guter Indikator für die Auswahl von gesunden Nahrungsmitteln, für den Konsum von Gemüse? Ist bunt vielleicht gesund? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir über 180 Teilnehmende gebeten, uns 1700 Mittagsmahlzeiten mit ihrem Smartphone aufzuzeichnen und an uns zu schicken. Wir haben diese ganzen Fotos und noch viele, viele mehr ausgewertet. Und was unsere Daten zeigen konnten, ist tatsächlich, je bunter eine Speise ist, desto mehr Gemüse enthält sie und desto weniger Süßspeisen. Insgesamt sind buntere Speisen also tatsächlich gesünder. Und wir haben uns dann noch angeschaut, ob eine Strategie, bunt zu essen, tatsächlich auch ein guter Leitfaden für uns sein kann im Alltag. Dazu müssten wir natürlich erstmal wissen, wie viel Gemüse unsere Teilnehmenden so normalerweise essen. Und an einem typischen Mittagessen hat Gemüse einen Anteil von etwas mehr als 25%. Wir haben dann den Teilnehmenden kurz vor dem Mittagessen eine Nachricht aufs Handy geschickt, dass sie doch heute einfach mal versuchen sollen, bunt zu essen. Und sie sind dieser Aufforderung nachgekommen und sie haben tatsächlich mehr Gemüse gegessen und der Anteil hat sich auf fast ein Drittel erhöht. Daraus können wir also schließen, bunt zu essen ist tatsächlich ein einfach verständlicher und vielseitig einsetzbar Hinweisreiz für eine gute Ernährung. Jetzt möchte ich gerne auf die Förderung des guten Images von gesunden und nachhaltigen Speisen eingehen. Wenn ich Ihnen diese zwei Fotos zeige und Sie wählen lasse, welchen dieser beiden Speisen Ihnen wohl besser schmeckt, dann würde ich einfach nur basierend auf meinen Stereotypen davon ausgehen, dass die meisten von Ihnen den Muffin wählen würden und nicht unbedingt den Salat. Das Stereotyp, dass nur ungesunde Speisen mit viel Zucker, viel Fett lecker sind und gesunde Speisen, wie eben auch Gemüse, eher verschmäht werden, die hält sich hartnäckig. Aber wir wollten wissen, ob dieses Stereotyp denn tatsächlich stimmt. Und auch dafür haben wir wieder einige Konstanzerinnen und Konstanzer ihre Auswahl aufzeichnen lassen, ihre Speisen aufzeichnen lassen mit einem Smartphone. Und wir haben sie nach jeder Mahlzeit gefragt, wie gut hat es Ihnen heute geschmeckt? Wir haben uns in den Daten dann angeschaut, welche Lebensmittelgruppen verzehrt worden sind und ob diese Lebensmittelgruppen dazu beigetragen haben, dass das Essen heute als überdurchschnittlich lecker beschrieben wurde. Und ich möchte Ihnen jetzt die 5 Lebensmittelgruppen zeigen, die zu den leckersten Mahlzeiten geführt haben. Auf Platz 5 liegt eine Lebensmittelkategorie, die man normalerweise gar nicht so im Blick hat. Eier. Wenn also eine Speise beispielsweise Rührei enthielt oder ein Spiegelei, dann wurde sie überdurchschnittlich gut bewertet. Auf Platz 4 folgt dann das Gemüse. Also auch Speisen, die Gemüse enthalten, werden durchschnittlich als leckerer eingestuft. Auf Platz 3 kommen dann die Süßigkeiten. Auch bei denen trifft das zu, das war anhand des Stereotyps ja schon fast zu erwarten. Auf Platz 2 liegen die Kartoffeln und auf Platz 1, ganz besonders passend für diese Ringvorlesung, lagen die Fleischersatzprodukte. Tatsächlich muss ich aber darauf hinweisen, dass die Unterschiede zwischen diesen 5 Lebensmittelgruppen relativ gering waren. Es gab aber auch Lebensmittelgruppen, die tatsächlich das Erleben der Mahlzeit, das Geschmackserleben verringert haben. Dazu gehören zum Beispiel Frühstückszerealien. Wenn wir aber uns jetzt nochmal diese beiden Bilder angucken, dann müssen wir zumindest schlussfolgern, dass die Entscheidung zwischen diesen beiden Lebensmittelgruppen doch gar nicht so einfach ist in Bezug auf was besser schmeckt und dass auch gesunde Speisen durchaus lecker sein können. Und das können wir uns jetzt natürlich zunutze machen, um in verschiedensten Kontexten eine gesunde Ernährung zu fördern. Eine spannende Studie habe ich gelesen zu diesem Thema, die kürzlich erschienen ist, und die hat sich das Ganze angeschaut in einem ziemlich herausfordernden Setting. Da ging es nämlich um Mahlzeiten in Schulkantinen. Und Kinder sind ja nun eben nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie wahnsinnig gerne Gemüse essen. Was haben die Forschenden hier also gemacht? Sie haben sich zum einen natürlich angeguckt, wie viel Gemüse wird so normalerweise verzehrt von den Kindern. Und dann haben sie in den Schulkantinen 2 unterschiedliche Interventionen durchgeführt. Die erste Intervention war gesundheitsbezogen. Hier wurde also der Gesundheitswert der Speisen herausgestellt. Das heißt, manche Speisen haben auf dem Menü den Hinweis Healthy Choice, also gesunde Wahl, erhalten oder wurden beworben mit Begriffen wie nährstoffreiche Gemüsepfanne. Es gab aber auch eine zweite Intervention und diese hat eben genau auf den Geschmacksaspekt und weitere sensorische Aspekte abgezielt. Und da wurde zum Beispiel eine cremige Pilzsoße beworben oder eine brutzelnde Gemüsepfanne. Während die Gesundheitsintervention leider nicht besonders erfolgreich war, hat diese Intervention, die auf sensorische Aspekte fokussiert hat, tatsächlich dazu geführt, dass der Gemüseverzehr um fast 1/3 gestiegen ist. Ich würde sagen, für dieses Setting ist das eine enorme Leistung. Dementsprechend kann man also empfehlen, diese Strategie in vielen verschiedenen Umwelten anzuwenden. Nicht nur für einen persönlich zu Hause oder vielleicht in der Familie. Eine schöne Empfehlung hat auch das World Resources Institute herausgegeben. Es ist ein Think Tank für umweltfreundlichen Konsum, umweltfreundliche Verhaltensweisen. Und die haben dieses schöne Playbook herausgegeben. Und es ist wirklich visuell unglaublich ansprechend. Man sieht hier das Cover. Und dieses Playbook möchte 25 verschiedene Strategien darstellen, wie in der Gastronomie der Verzehr von pflanzlichen Speisen gefördert werden kann. Und sie machen auch verschiedene Vorschläge, die eben das Image von Speisen berühren. So raten sie zum Beispiel, die Platzierung und Präsentation von Speisen zu verändern. Dass gesunde Speisen, pflanzenbasierte Speisen nicht einfach irgendwo in der Ecke stehen, sondern zentral auch als Aushängeschild präsentiert werden können. Und dass diese Präsentation auch optisch ansprechend erfolgen sollte. Sie sehen das eben auch hier auf dem Cover. Das ist nicht nur einfach irgendwas Grünes, sondern das ist sehr schön dekoriert. Da sind noch verschiedene Tomatenspalten drauf, Saaten, sogar Blüten. Und das Ganze sieht natürlich sofort viel ansprechender aus. Ein zweiter Aspekt, der angesprochen wird, ist die Werbung und verbale Darstellung von pflanzenbasierten Speisen. Hier wird zum Beispiel empfohlen, eben diese positiven Attribute zu verwenden, dass wir eben auch, wenn wir über diese Speisen sprechen, automatisch positivere Assoziationen bilden. Das geht jetzt in die Richtung der brutzelnden Gemüsepfanne. Es wird aber auch empfohlen, spezifisch pflanzenbasierte Speisen hervorzuheben, zum Beispiel als Tagesempfehlung oder Empfehlung des Küchenchefs. Und es wird geraten, pflanzliche Speisen zum Probieren anzubieten, zum Beispiel als kleiner Gruß aus der Küche vorneweg oder auch zum Probieren vorm Eingang der Mensa zum Beispiel, damit die Leute auch diese Erfahrung direkt selber machen können, dass pflanzliche Speisen durchaus auch sehr, sehr lecker sein können. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine dritte Möglichkeit eingehen, nämlich gesunde und nachhaltige Alternativen verfügbarer und zugänglicher zu machen. In diesem Bereich werde ich mich jetzt einiger Studien bedienen, wo es eigentlich um die Reduktion von Snackkonsum geht. Denn tatsächlich lag bisher der Fokus in der gesundheitspsychologischen Forschung häufig darauf, ungesunde Verhaltensweisen zu reduzieren. So gibt es eine Überblicksarbeit, die verschiedene Studien zusammengefasst hat, die sich alle mit der Frage beschäftigt haben, was eigentlich die Menge an Auswahlalternativen mit unserem Verhalten macht. Esse ich anders, wenn ich beispielsweise zwei Alternativen vor mir habe, im Vergleich zu, wenn ich mehr Alternativen vor mir habe, zum Beispiel vier hier auf der Folie dargestellt? Tatsächlich ist das so. Die Studien haben verschiedene Snack-Auswahlgrößen miteinander verglichen und wenn die Teilnehmenden eine größere Auswahl hatten, dann haben sie auch mehr zu sich genommen. Und zwar 35 Kilokalorien mehr bei einem Snack von durchschnittlich 200 Kilokalorien. Das Ganze kann man sich jetzt aber auch zunutze machen und auf den Verzehr von gesunden Speisen anwenden. Das hat eine Studie, wie ich finde, sehr schön gemacht. Das ist leider eine Online-Studie, also hier geht es tatsächlich nicht um Auswahl, die jemand getroffen hat im Supermarkt oder so, aber die Leute haben in einer Online-Studie quasi hypothetisch auswählen sollen, was sie nehmen. Die Teilnehmenden wurden automatisch in verschiedene Gruppen eingeteilt und eine Gruppe konnte wählen aus 6 ungesunden und 2 gesunden Speisen, durfte sich davon eine Option aussuchen. Die andere Gruppe durfte wählen aus 6 gesunden und 2 ungesunden Speisen. Und dieses Mehrangebot an gesunden Alternativen hat dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Auswahl einer gesunden Option sich verdoppelt hat. Jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss aber trotzdem noch gerne eine Studie aus dem realen Leben präsentieren und wir gehen wieder zurück in den Kontext einer Kantine. Diese Studie wurde durchgeführt in 3 College-Kantinen an der Universität Cambridge und die Forschenden haben hier verschiedene Menüangebote verglichen. Sie haben zum einen sich angeschaut, wie die Studierenden in dieser Kantine essen, wenn sie ihr normales Menü bekommen. Und für das normale Menü haben sie hier einen Anteil von 25% vegetarischer Speisen angenommen. Und das haben sie dann verglichen in ihrer Studie mit einem Menü, wo die vegetarische Auswahl verdoppelt worden ist. Das heißt, während des Untersuchungszeitraums standen auf einmal 50% vegetarische Speisen zur Auswahl. Die Forschenden haben dann verglichen, wie viele vegetarische Speisen verzehrt worden sind jeweils, wenn es ein normales Menü gab oder das angepasste Menü. Und die Daten haben gezeigt, dass je nach Kantine zwischen 62% und 79% mehr vegetarische Gerichte verkauft worden sind, wenn es dieses vegetarisch angereicherte Menü gab. Da die Forschenden noch Zugriff hatten auf den Gesamtverkauf der Kantine, sich also genau angucken könnten, wie viele Mahlzeiten insgesamt verkauft worden sind, konnten sie außerdem feststellen, dass sich während des angepassten Menüs die Gesamtzahl Mahlzeiten nicht verändert hat. Die Kunden sind also nicht einfach ausgeblieben, nur weil es mehr vegetarische Alternativen gab. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Erkenntnis, gerade wenn man an die Debatte denkt, ob vielleicht eine Erhöhung von vegetarischen oder veganen Angeboten den Umsatz schmälern konnte. Das scheint nicht der Fall zu sein. Nun haben wir leider nur relativ eingeschränkten Einfluss darauf, was unsere Kantine oder ein Restaurant anbietet. Worauf wir vielleicht etwas mehr Einfluss haben, ist, was wir alles so zu Hause haben und wo wir das aufbewahren. Und deswegen möchte ich Ihnen auch dazu noch ein paar Dinge präsentieren. Denn Sie kennen das sicherlich auch, Sie sind im Supermarkt und eigentlich stand die Schokolade oder die Chipspackung gar nicht auf dem Einkaufszettel, aber trotzdem ist sie jetzt irgendwie mit nach Hause gewandert. Und jetzt ist das da, aber jetzt möchte man das dann vielleicht trotzdem nicht gleich essen. Was kann ich jetzt machen? Und auch hier gibt es interessante Studienergebnisse dazu, die sich eben damit beschäftigen, wie weit weg von mir eigentlich Essen liegt und wie wahrscheinlich ich das dann esse. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem eigenen Alltag. Wenn Essen sehr nah ist, dann wird es gegessen. Geht mir zumindest so. Die Studien haben genau das verglichen. Wenn zum Beispiel eine Tüte Chips oder Keks oder Schokolade direkt neben den Versuchsteilnehmern auf dem Tisch steht, im Vergleich zum Konsum, wenn die Chipstüte 1 bis 2 Meter entfernt liegt. Und auch hier wurde erstmal wieder ein Snack von 200 Kalorien angenommen. Und der Energieverzehr hat sich um 38 Kalorien reduziert. Einfach nur dadurch, dass die Snacktüte ein bisschen schwerer zu erreichen war. Dieses Ergebnis beschäftigt sich jetzt auch wieder damit, Snacking zu reduzieren. Kommen wir also noch zu einer Studie, die sich damit beschäftigt, die Auswahl gesunder Speisen, den Verzehr gesunder Speisen zu fördern. Und auch diese Studie hat es sehr interessant untersucht. Wir haben auch hier erstmal wieder 2 Gruppen, wo sich einfach nur die Entfernung zu einer Schale mit Apfelschnitzen unterschieden hat. Bei einer Gruppe stand die direkt auf dem Tisch vorne dran, bei der anderen Gruppe war sie ein bisschen entfernt, so 2 Meter weit weg, sodass die Teilnehmer auch wirklich hätten aufstehen müssen, um sich den Apfelschnitz zu holen. Die Forschenden haben aber noch etwas untersucht, nämlich ganz nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, haben sie sich auch angeguckt, was passiert, wenn diese Apfelschnitze in einer undurchsichtigen Schale aufbewahrt wurden, im Vergleich zu einer durchsichtigen Schale. Sie haben dann, wenn die Teilnehmenden das Labor verlassen haben, einfach gezählt, wie viele Apfelschnitze haben die Teilnehmer jeweils gegessen in diesen 4 verschiedenen Versuchsbedingungen. Und was sich gezeigt hat, ist, dass die Teilnehmenden, die direkt neben einer durchsichtigen Schüssel saßen, die meisten Apfelschnitze gegessen haben, das waren im Durchschnitt 6 Stück. Danach kam die Gruppe, die auch direkt neben der Schüssel saß, neben der undurchsichtigen, die haben 3 Apfelschnitze gegessen. Und auf den Plätzen 3 und 4, beziehungsweise auf 3 gleich auf, waren die beiden Gruppen, wo die Schüssel relativ weit weg stand, die haben nämlich im Durchschnitt nur 1 Apfelschnitz gegessen. Wie können diese Ergebnisse erklärt werden? Zum einen scheint auch nur ein minimaler Mehraufwand dazu zu führen, dass wir es uns vielleicht nochmal überlegen, ob der Snack jetzt wirklich sein muss. Zum anderen, ja wirklich, aus den Augen, aus dem Sinn, wenn wir den Snack nicht mehr sehen, dann scheint er auch nicht mehr ganz so attraktiv für uns zu sein. Was können wir also schlussfolgern aus der psychologischen Forschung zum Thema gesunde und nachhaltige Ernährung? Wir brauchen Kennzeichen für eine gesunde und nachhaltige Ernährung, die wir gut nachvollziehen können, die wir verstehen können und die wir in vielen Situationen anwenden können. Und wenn mal der neue Nutri-Score nicht vorhanden ist auf einem Lebensmittel, können Sie zum Beispiel versuchen, einfach mal bunt zu essen. Eine zweite Möglichkeit ist, das Image von gesunden und nachhaltigen Speisen zu verbessern und sich bewusst zu machen, dass auch gesunde Alternativen und nachhaltige Alternativen durchaus lecker sein können, dass sie die auch genießen kann. Und wir können die Angebote und die Verfügbarkeiten von gesunden und nachhaltigen Alternativen erhöhen. Und das können wir auch für uns selbst gestalten, zu Hause oder für unsere Familienmitglieder. Wenn wir das machen, dann steigern wir hoffentlich zumindest ein bisschen unseren Gemüsekonsum, den Konsum anderer gesunder und nachhaltiger Speisen und tun so einiges für unsere eigene Gesundheit, aber hoffentlich auch für die Gesundheit unseres Planeten. Dankeschön.
Das war der Vortrag Nachhaltig und gesund essen. Geht das nicht auch einfacher? Aktuelle Erkenntnisse aus der Psychologie von Laura König von der Universität Konstanz. In der kommenden Woche neigt sich die Ringvorlesung dann langsam dem Ende entgegen. Zum Abschluss referiert Antje Risius über Ernährung im Alltag und die Frage, was wir wie verändern können. Außerdem geplant ist eine Podiumsdiskussion zu Ernährungsmoden und Ernährungsmythen. Die Ringvorlesung beginnt am Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz. Die Aufzeichnung des Vortrags hören Sie wie gewohnt am Mittwoch um 12 Uhr hier bei uns in Ihrem Lokalradio auf der 107,1.